HR2 Kultur. Der Tag.
Heute am Mikrofon Barbara Pieroth. Guten Abend.
Am Samstagmorgen hatten mehrere Explosionen große Teile der Anlagen des saudischen Erdölförderers Aramco zerstört.
Trump twitterte: Wir haben Anlass zu glauben, dass wir den Täter kennen und warten mit geladener Waffe auf die Bestätigung.
Das bedeutet gar nichts. Wir sind immer gefechtsbereit.
Alle Indizien deuten darauf hin, dass diese Waffen, die für die Angriffe auf die beiden Anlagen verwendet wurden, aus dem Iran stammen.
Diese Angriffe sind durch nichts, aber durch überhaupt nichts zu rechtfertigen. Und die Lage ist außerordentlich besorgniserregend.
Also die Produktion in Saudi-Arabien ist eingebrochen um ungefähr 5,5 Millionen Barrel pro Tag, also etwa um die Hälfte der täglichen Produktion.
Ein deutlich erhöhter Ölpreis kann durchaus zu Rezessionstendenzen führen.
Es steht außer Frage, dass die Welt ein gefährlicher Ort ist. Amerika steht einer sehr ernsten und komplizierten Bedrohungslage gegenüber. Es ist gefährlicher denn je seit dem Zweiten Weltkrieg.
Saudi-Arabien ist der drittgrößte Waffenexporteur der Welt. Vergangenes Jahr gab das Königshaus schätzungsweise 68 Milliarden US-Dollar für neue Waffen aus. Aber all das Hightech-Equipment konnte nichts ausrichten gegen vermutlich 10 Drohnen, die schon für vergleichsweise läppische 15.000 Dollar zu haben sein dürften. Diese Flugkörper haben Riad also vorgeführt. Ganz gleich, ob sie nun tatsächlich von Houthis aus dem Jemen losgeschickt worden sind. Dazu haben die sich ja bekannt und weitere Attacken angekündigt, oder ob die Anordnung dafür aus Teheran kam. Die Technik jedenfalls stammt aus Iran, sagen saudische Militärs. Aber macht das das Land auch automatisch zum Urheber, wie die USA sofort behaupteten? Die Frontlinien sind komplex. Die Houthis werden von Iran unterstützt. Die Saudis können ohne die USA ihrerseits nicht gedacht werden. Und deshalb haben diese brennenden Ölanlagen auch das Zeug, die Lage am Persischen Golf nun endgültig zu verschärfen. Hier ist HR2 Kultur, der Tag. Schnell nochmal tanken, Eskalation am Golf. Wobei natürlich unsere finanziellen Sorgen als Autofahrer nicht die bedrohlichste Folge des Drohnenangriffs sind. Aber sie zeigen, wie schnell diese Folgen möglicherweise im Alltag ankommen. Der jetzt schon sprunghaft gestiegene Ölpreis könnte die ohnehin schwächelnde Weltwirtschaft endgültig in die Rezession treiben. Und aus dem Krieg im Jemen könnte ein größerer Krieg im Nahen Osten werden. Über den Angriff und seine Konsequenzen, Carsten Kühntop.
Upcake. Diesen Namen kannten bisher nur Energieexperten. Seit dem Wochenende wissen wir, dass es sich um die größte Ölverarbeitungsanlage nicht nur in Saudi-Arabien, sondern auf der Welt handelt. Sie liegt im Osten des Königreichs, etwa 60 Kilometer von Dahran entfernt, wo der staatliche Ölriese Saudi Aramco sein Hauptquartier hat. In Upcake wird Rohöl so behandelt, dass es schließlich in Supertanker gepumpt und dann verschifft werden kann. Wegen der Größe der Anlage und ihrer Kapazität gilt sie als das Herz der saudischen Energieproduktion. Experten vergleichen sie auch mit einem Nervenzentrum oder sie nennen sie die Kronjuwelen des Königshauses. Rund um das Gelände sind 7 Sicherheitskreise gezogen, so ein BBC-Reporter, der Upcake mal besuchen durfte. Selbst der Königspalast dürfte nicht besser geschützt sein. Die Drohnenangriffe am frühen Samstagmorgen trafen die Saudis also direkt ins Mark. Weitere Drohnen gingen auf dem zweitgrößten Ölfeld des Landes Khurais nieder. Auf einen Schlag brach die tägliche Förderung der Saudis um die Hälfte ein. Das sind 5% der weltweiten Produktion. In einer Region, die ohnehin stets unruhig ist und unter Spannung steht, waren die Angriffe dennoch ein Schock. Mehran Kamrava ist Politologe an der Georgetown University in Katars Hauptstadt Doha.
It has clearly and very dramatically demonstrated.
Den Leuten, die für ein Eskalieren der Spannungen eintreten, hat es gezeigt, wie wenig es in dieser so zerbrechlichen Region braucht, um großen Schaden anzurichten. Hoffentlich führt es zu einer gewissen Besonnenheit und nicht zu einer Sprache, die noch weiter aufwiegelt, ohne dass man sich um die Folgen kümmern würde.
What it is advocating.
Die Houthi-Rebellen im Jemen übernahmen schnell die Verantwortung für die Angriffe. Die USA zeigten hingegen mit dem Finger auf den Iran und der stritt alles ab. Tatsache ist aber, nur dank der Hilfe, die die Houthis während der vergangenen Jahre vom Iran erhalten haben, sind sie militärisch zu solchen Attacken in der Lage. Unzählige Male hatten sie in der Vergangenheit Ziele in Saudi-Arabien angegriffen, als Vergeltung für die saudischen Luftangriffe im Jemen. Doch noch nie zuvor hatten ihre Angriffe solch eine große Wirkung. Der Politologe Kamrava glaubt, dass es letztlich keine militärische Lösungen gibt. Nicht für das Problem, das die Houthis für Saudi-Arabien darstellen, nicht für den Schutz kritischer ziviler Infrastruktur.
The Iranians and the Saudis have to realize that they are
die Iraner und die Saudis müssen begreifen, dass sie durch die Geografie dazu verurteilt sind, nebeneinander zu sein, egal wie sehr sie einander nicht mögen. Deshalb sollten sie lernen, zusammenzuleben. Deshalb ist es für sie wichtig, dass sie in einen Sicherheitsdialog eintreten, bei dem es um die jeweiligen legitimen Anliegen geht. Wann die Anlagen in Abqaiq wieder repariert sein werden, ist völlig offen. Zunächst bemühten sich die Saudis zu beschwichtigen und versicherten, dass das schnell geschehen werde. Doch nun sprechen Insider bereits von mehreren Monaten. Sollte Erdöl auf den globalen Märkten tatsächlich knapp werden, könnte ausgerechnet der Iran helfen. Seine Tanker sind Berichten zufolge voll und könnten jederzeit auslaufen, vorausgesetzt, die USA heben ihre Sanktionen gegen das Land auf.
Ein Schwarm ferngesteuerter Fluggeräte legt also die Hälfte der saudischen Ölproduktion lahm, nicht nur für Wochen, sondern wohl für Monate. Einfach so. Kein Frühwarnsystem konnte da anschlagen. Schließlich sind diese Drohnen, die vermutlich die Explosion auslösten, nah am Boden geflogen. Und unabhängig davon, ob sie aus Norden, sprich Iran, wie die Amerikaner sagen, oder aus dem Süden kamen, also aus dem Jemen, sie müssen hunderte Kilometer durchs Landesinnere geflogen sein, absolut unbemerkt. Die Houthis oder Iraner treffen damit Saudi-Arabien an einer empfindlichen Stelle. Schließlich machen dessen Exporte rund ums Öl 80% aus. Volker Perthes ist Direktor der Stiftung Wissenschaft und Politik und Experte für den Nahen Osten. Guten Abend.
Ja, schönen guten Abend.
Herr Professor Perthes, wem nutzen die Angriffe auf die saudische Ölproduktion?
Ja, es ist fast leichter zu sagen, wem sie schaden. Das haben Sie aber gerade eben besprochen, den Saudis, weil sie vorgeführt worden sind, aber auch wegen der materiellen Schäden. Kurzfristig könnten diese Auseinandersetzungen Iran nutzen, weil ein politisches Ziel hier befördert wird, nämlich zu demonstrieren, dass wenn Iran unter Druck ist, seitens der USA, seitens des Westens, dass es dann auch für andere Staaten am Persischen Golf schwer wird, ihr Öl auf die Weltmärkte zu bringen. Das haben die Iraner durch ihren Präsidenten vor einigen Wochen angedroht. Das scheint sich realisiert zu haben.
Wer den Nutzen zieht, der könnte auch der Auftraggeber sein. US-Außenminister Pompeo hat am Samstag noch direkt getwittert, Iran habe einen beispiellosen Angriff auf die Ölversorgung der Welt verübt. Anschließend hat die US-Regierung Satellitenfotos veröffentlicht, die darauf hindeuten, dass die Angriffe vom Irak oder Iran ausgeübt wurden. Kann man denn die Urheberschaft überhaupt zweifelsfrei klären?
Also bis jetzt kann man sie nicht zweifelsfrei klären. Jedenfalls können wir das nicht. Das kann schon sein, dass Geheimdienste, die in der Lage sind, Raketenteile, Drohnenteile vor Ort einzusammeln, da mehr wissen. Und selbst wenn wir etwas über den Ursprung von Waffen wissen und wenn wir, wie wir eben gesagt haben, etwas darüber wissen, wem es politisch nutzt, dann ist damit eben noch keine Urheberschaft bewiesen. Ist damit noch nicht bewiesen, wer den Befehl gegeben hat, Waffen abzuschießen, wer sie gesteuert hat und von wo sie abgeschossen worden sind.
Niemand sonst hat Saudi-Arabien seit 40 Jahren, als die Mullahs den Schah stürzen, so herausgefordert wie Iran. Schon damals erhob Anführer Khomeini den Anspruch, die islamische, also sprich die schiitische Revolution in andere Länder tragen zu wollen. Inzwischen hat Iran eine Art Gürtel von Vasallen, von Verbündeten. Die Hisbollah im Libanon, die Houthis im Jemen, schiitische Milizen in Syrien, im Irak. Wird Saudi-Arabien also vom Erzrivalen Iran überholt?
Es fühlt sich zumindest ein Stück weit eingekesselt von einem Ring von Freunden Irans und nicht unbedingt eigenen Freunden. Zum Teil hat die saudische Politik in den letzten Jahren allerdings selbst auch dazu beigetragen. Man hat 2015 diesen Krieg gegen die Houthis im Jemen begonnen und von Anfang an gesagt, man bekämpfe dort ja nur einen Stellvertreter, einen Proxy Irans. Unter dem massiven Druck saudischen Bombardements sind die Houthis tatsächlich zum Verbündeten Irans geworden. Also ein Stück weit hat man sich den Ring selber um den Hals gelegt.
Prinz Salman, dieser de facto Herrscher in Riad, hat ja nicht nur die wichtigste Industrie seines Landes nicht schützen können, sondern er verliert ja auch im Jemen, den Sie angesprochen haben, sein Gesicht. In diesen Krieg ist er eingetreten als Verteidigungsminister, um die Houthis zurückzudrängen aus dem Norden. Aber trotz militärischer Überlegenheit sind jetzt die Houthis 4 Jahre später immer noch da, während der saudische Verbündete die Emirate des Königshauses jetzt alleine weiterkämpfen lassen. Wie sehr steht der Kronprinz also unter Handlungsdruck?
Er hat sich auch hier selbst unter Handlungsdruck gesetzt. Er hätte den Krieg gegen die Houthis ja nicht beginnen müssen. Er hätte vor allem seinen Verbündeten auch in den USA oder in anderen Staaten nicht erklären müssen, dass das eine Angelegenheit von wenigen Monaten sei. Aber natürlich hat er den Krieg zumindest in den ersten Monaten auch genutzt, um innenpolitisch zu mobilisieren, um sich eine Basis aufzubauen, um bei der Jugend ein wenig nationalistische Euphorie zu generieren. Das hat zumindest am Anfang auch geklappt, mittlerweile nicht mehr. Richtig ist, dass er zunehmend in Schwierigkeiten gerät, insbesondere dadurch, dass die Vereinigten Arabischen Emirate, die hier immer ein bisschen schneller agieren und reagieren, mittlerweile auf einen anderen Kurs setzen, eher auf Deeskalation mit Iran und auch auf mindestens einen Waffenstillstand mit den Houthis.
Denkbar, dass seine angekratzte Position dazu geführt hat, dass die Angriffe sogar aus Saudi-Arabien selbst ausgeführt wurden. Immerhin haben die Houthis zum ersten Mal von einer, Zitat, Kooperation mit ehrenwerten und freien Männern innerhalb des Königreichs gesprochen. Damit wird ja im Grunde behauptet, dass die Houthis Helfer innerhalb Saudi-Arabiens hatten. Ist das möglich?
Ja, dass sie Helfer hatten, kann natürlich in irgendeinem Umfang stimmen. Man kann Menschen haben in Saudi-Arabien, die die Ziele identifizieren, die Positionsangaben senden. Aber sehr viel mehr würde ich hier nicht vermuten. Wenn wir hier tatsächlich mehr als 10, wahrscheinlich vielleicht 17, vielleicht noch mehr Raketen oder Drohnen gehabt haben, die von irgendwo losgeschickt worden sind, ist es kaum vorstellbar, dass sich hier eine Gruppe von Soldaten, Milizionären, Freischärlern irgendwo im Königreich bewegt hätte und die losgeschickt hätte. Das muss schon, denke ich, aus einem Nachbarland gegangen sein.
Wie geht es jetzt weiter? Sehen Sie eine unmittelbare Kriegsgefahr?
Ich sehe keine unmittelbare Kriegsgefahr, weil tatsächlich alle ja in den letzten 2 Tagen nochmal, so scheint es jedenfalls, angefangen haben zu überlegen, wo will man hin. Die Reaktion des amerikanischen Präsidenten ist relativ verhalten. Er hat Iran nicht direkt beschuldigt, anders als ein Außenminister. Die Saudis haben zwar gesagt, dass die Waffen iranischen Ursprungs seien, aber sie haben sich auch bislang zurückgehalten, Iran direkt anzugreifen, rhetorisch jedenfalls und materiell ohnehin. Ich denke, noch ist insgesamt bei allen Beteiligten der Wunsch da, eine direkte kriegerische Auseinandersetzung zu vermeiden. Aber es wird enger, weil wir eine Eskalationsstufe erreicht haben, wo nicht mehr viel Raum nach oben ist.
Der Politikwissenschaftler Professor Volker Perthes, er leitet die Stiftung Wissenschaft und Politik. Vielen Dank. Der Kampf ums Öl, er ist uralt. Vor 160 Jahren stieß ein verkrachter Eisenbahner in Pennsylvania zum ersten Mal auf Erdöl. Bis dahin war es kaum mehr gewesen als ein Abfallprodukt der Salzgewinnung ohne besonderen Wert. Als man aber erkannt hatte, dass damit kerosinbetriebene Lampen die Straßen erhellen konnten und dann auch noch das Automobil hinzukam, brach in den USA ein regelrechter Ölrausch aus. Auch in Kalifornien, was Upton Sinclair beschreibt. Als Erste kommen da die Vermesser.
Vor 2 Jahren waren die Erschließer mit ihren roten und gelben Fähnchen aufgetaucht. In den Zeitungen erschienen ganzseitige Anzeigen. Es gab einen Gratis-Zubringerdienst mit dem Auto von Beach City und einen Gratis-Lunch mit Hotdogs, Apfelkuchen und Kaffee. Der Kohl war bereits abgeerntet und das Gelände planiert. Und auf den Grundstücken erblühten kleine Schilder »Verkauft«. Dann war vor 3-4 Monaten etwas Unerwartetes geschehen. Ein Mann, der oben auf dem Berg ein paar Morgen Land besaß, hatte mit Lastwagen, die sich den Hang hinauf quälten, lange Vierkanthölzer aus Douglasie anliefern lassen. Zimmerer begannen sie zu verarbeiten Und die Nachbarn schauten staunend zu und fragten sich, was das wohl für ein seltsames Haus werden sollte. Und mit einem Mal verbreitete sich die aufregende Nachricht wie ein Lauffeuer. Ein Ölbohrturm! Eine Abordnung besuchte den Eigentümer, um herauszufinden, was das zu bedeuten habe. Das sei eine reine Aufschlussbohrung, versicherte er ihnen. Er habe zufällig $100.000 übrig, mit denen er herumspielen könne, und das sei eben seine Vorstellung vom Spielen. Trotzdem verschwanden auf dem Kohlacker die Schilder mit »Okkasion« und wurden ersetzt durch »Ölparzelle zu verkaufen«. Spekulanten suchten sich die Namen und Adressen von Eigentümern heraus und machten ihnen Angebote. In manchen Fällen, so ging das Gerücht, bis zu $1.000, fast doppelt so viel wie der ursprüngliche Grundstückspreis. Automobile rumpelten über die Schotterstraßen und Feldwege und samstags und sonntags nachmittags starrte eine Menschenmenge den Bohrturm an.
Aus Upton Sinclairs Roman »Öl«, erschienen bei Manesse. Später kamen dann auch die ersten amerikanischen Ölsucher nach Saudi-Arabien. König Abdulaziz ibn Saud hatte gerade die Wüstenregion erobert. Man brauchte Geld nach der Staatsgründung, hatte Öl und machte deshalb mit den Amerikanern gemeinsame Sache. Die US-Firma Aramco entstand, die Arabian American Oil Company. Eben die Firma, deren Anlagen gerade zur Hälfte in Rauch aufgehen. So lange reichen die Beziehungen also schon zurück zwischen Saudis und US-Amerikanern. Die Familien Bush und Al-Saud waren auch persönlich über das Öl eng miteinander verzahnt. Kein Wunder also, dass sich nicht nur Riad provoziert fühlt durch die Angriffe, sondern auch die Schutzmacht USA.
Die Ölanlagen in Saudi-Arabien brannten noch lichterloh, da kam schon die Drohung von Donald Trumps Twitter-Account. Die USA seien locked and loaded, sprich die Waffensysteme schussbereit für einen Vergeltungsschlag. Er glaube auch zu wissen, wer hinter den Angriffen stecke, so Trump, und warte nur noch auf die Bestätigung aus Saudi-Arabien, um mit Riad das weitere Vorgehen abzustimmen. Ein paar Tage später, bei einer Pressekonferenz gestern im Weißen Haus, klang der US-Präsident dann wesentlich milder.
Ich will keinen Krieg. Mit niemandem. Wir haben das stärkste Militär der Welt. Ich will keinen Krieg. Aber wir sind dafür besser präpariert als alle anderen.
Es ist nicht das erste Mal, dass Trump einerseits mit der militärischen Übermacht der USA prahlt, aber im gleichen Atemzug erklärt, dass er keinen Krieg will. Beispiel Afghanistan.
Wenn wir in Afghanistan Krieg führen wollten, dann könnten wir den in einer Woche gewinnen. Aber ich will keine 10 Millionen Menschen umbringen.
Auch im Umgang mit Nordkorea ist Trump der Meister der widersprüchlichen Botschaften. Mal droht er Diktator Kim Jong-un mit totaler Zerstörung, mal erklärt er, wir lieben uns.
Rocket Man is on a suicide mission for himself. And we go back and forth, and then we fell in love, okay? No, really. He wrote me beautiful letters. We fell in love.
Besonders häufig aber hat Trump schon dem Iran mit Vernichtung gedroht, in der Regel per Tweet, um der Führung in Teheran gleichzeitig direkte Verhandlungen anzubieten. Doch selbst nach dem Abschuss einer amerikanischen Drohne über der Straße von Hormuz im Juni schreckte Trump buchstäblich in letzter Minute vor einem Vergeltungsschlag zurück und erklärte das so.
Ich habe kurz darüber nachgedacht und dann gesagt, die haben eine unbemannte Drohne abgeschossen und wir würden dafür 150 Zivilisten umbringen. Das gefällt mir nicht. Das steht in keinem Verhältnis.
Schon im Wahlkampf 2016 hatte Trump seinen Anhängern immer wieder versprochen, dass er keine weiteren endlosen Kriege wie im Irak und in Afghanistan anzetteln werde, vor allem nicht, um einen Regimewechsel zu erzwingen.
Wir werden damit aufhören, fremde Regime stürzen zu wollen, in Ländern, von denen wir nichts verstehen.
Diesem Wahlversprechen bleibt Trump treu und nach Einschätzung von Jake Jacobs, US-General AD, wird sich daran auch diesmal nichts ändern.
Wir reden zwar viel, aber wir tun nichts, vor allem nicht militärisch. Die Regierung würde diesen Konflikt gerne lösen. Es geht auf die Wahl zu. Sie wollen, dass es der Wirtschaft gut geht und ein Krieg würde da nur schaden.
Going to war is disadvantageous to all those to both of those objectives.
Doch Trumps widersprüchliche Signale sind gefährlich, findet jedenfalls der unabhängige Senator Angus King aus Maine.
I think the president should stop tweeting.
Der Präsident sollte komplett aufhören, über diese Dinge zu tweeten oder irgendwelche spontanen Bemerkungen zu machen. Hier geht es schließlich um Krieg und Frieden.
This is war and peace.
In Teheran wisse mittlerweile keiner mehr, was eigentlich die Haltung der USA ist. Und das sei ein echtes Problem.
Julia Kastein aus Washington. Vielleicht waren es Drohnen, vielleicht auch Marschflugkörper. Der Einschlag ist auf dem Video, das die US-Regierung vorgelegt hat, ja nicht zu sehen. Vielleicht waren es Houthis, vielleicht Iraner, vielleicht Houthis für Iraner. In jedem Fall aber ist die Macht Teherans in den vergangenen Jahren enorm gewachsen. Gestern erst saß Staatschef Rouhani mit seinen Kollegen aus Russland und der Türkei zusammen, mit Putin und Erdogan, um unter anderem an einer Nachkriegsverfassung für Syrien zu arbeiten. Von wegen internationale Ächtung. Das war ja das Ziel von US-Präsident Trump gewesen und seinem Ausstieg aus dem Atomabkommen mit Iran. Jackson Janes ist ehemaliger Präsident für zeitgenössische Deutschlandstudien an der Johns Hopkins Universität in Washington. Guten Abend.
Guten Abend.
Herr Professor Janes, die Iraner haben nach dem Chaos des arabischen Frühlings ihren Arm in der Region ausgestreckt. Sie wollen ihr Uran schrittweise auf 5-20% erhöhen. Sie könnten hinter Anschlägen stecken und halten Tanker in der Straße von Hormuz auf. Heißt das, Trumps Politik des maximalen Drucks ist maximal gescheitert?
Noch nicht, aber ich glaube, das ist ja eigentlich ein Eigentor in dem Sinne, dass er hätte eigentlich dann, wenn er drin geblieben wäre mit der Atommachungen mit den anderen Ländern, eine Möglichkeit gehabt, eher Druck auf Iran zu üben. Aber ich glaube, momentan wollen die Iraner ein Ziel. Und zwar dieses Ziel ist, die Sanktionen aufheben zu lassen. Und die sind bereit, einfach Risiko einzugehen, zu zeigen, dass die noch was können. Gegenüber Trump, gegenüber andere Länder, einschließlich Saudi-Arabien. Sie sind auf dünnem Eis, die Iraner, aber die wollen versuchen zu beweisen, dass sie handlungsfähig sind.
Und sie wollen Verhandlungen auf Augenhöhe so erzwingen, meinen Sie?
Nicht auf Augenhöhe, aber auf jeden Fall zu zeigen, dass sie nicht ohne welche Möglichkeiten haben, sich zu zeigen, dass das, was er will, Sanktionen, komplett Regimewechsel eigentlich sein Ziel, wenn man so will, dass das nicht machbar ist. Und insofern, wo Sie drauf sind, denke ich mir, ist dann einfach zu handeln, verhandeln, wenn es ginge. Es ging beinahe bei der G7 neulich, aber Trump ist dann zurückgegangen. Aber auf jeden Fall, es geht darum, um die Frage zu stellen, kann man noch mit Iran, mit Teheran handeln? Und dann diese Schwelle, die natürlich sehr gefährlich ist momentan, noch mal runterzubringen, noch mal höher zu schleppen, sodass es nicht dann einfach gleich als Krieg ausbrechen ist.
Tatsächlich wird ja schon auf internationaler Bühne mit Iran so intensiv verhandelt wie schon lange nicht mehr. Frankreichs Präsident Macron hat es zur Chefsache gemacht. Denken wir an den Überraschungscoup, als der iranische Außenminister dann plötzlich beim G7-Gipfel vor der Tür stand. Trump selbst scheint aber wankelmütig. Wie auch im Falle von Nordkorea, haben wir gerade gehört, gibt es erst Drohungen, dann freundliche Worte. Aktuell spricht er davon, die USA stünden Gewehr bei Fuß, locked and loaded, haben wir vorhin gehört. Wie ernst ist das denn zu nehmen?
Ich glaube, nicht so ernst in dem Sinne, dass das bedeutet, dass man schießt. Es ist mehr oder weniger die bombastische Aussagen von ihm, die natürlich nachher kommen mit, oh, vielleicht können wir doch miteinander reden. Das ist eine gewisse Hickhack zwischen Trump und alle anderen Partner. Sie haben ja eben von Korea gesprochen, von Nordkorea gesprochen. Auch von China ist dann die Rede. Insofern, ich glaube, was jetzt nochmal zu achten ist, ist, was vielleicht nächste Woche passiert. In der UNO, da ist so die alljährliche Tagung und es könnte sein, dass vielleicht dort irgendwie eine Möglichkeit bestünde, ausgehend möglicherweise von Deutschland, Frankreich, möglicherweise auch Russland und China, diese Abmachungen wieder mal ins Leben zu rufen. Ob das klappen kann, weiß ich nicht. Aber eins ist sicher, 14 Monaten von jetzt sind Wahlen in Amerika und das Letzte, was Trump braucht, ist ein Krieg.
und Bilder von Särgen mit gefallenen US-Soldaten. Aber wenn er jetzt absolut keinen Krieg will, ist das dann so klug, dass er sich so auf die Seite der Saudis schlägt, wie er das in der Vergangenheit ja auch schon getan hat? Wir erinnern uns da an besiegelte Waffendeals und Schwertertänze in Riad. Und er hat ja auch im Fall Khashoggi eigentlich alles getan, um das saudische Königshaus so lange wie möglich zu decken.
Ja, ja, das ist natürlich dann peinlich, will ich dann ganz ehrlich sagen. Aber auf der anderen Seite, die Frage ist, welche Leute wollen mit wem da in der Region zusammen reden? Und ich glaube nicht, dass er Riad außer Acht lassen kann. Das Problem ist im Endeffekt, unter welchem Schirm kann das dann passieren? Er ist eine Zwickmühle, wenn man so will. Tut er nichts, sieht er schwach aus. Das ist natürlich für ihn absolut eine Sünde. Tut er was, und wenn das militärisch wäre, dann bringt er eigentlich einen Zug, wo alle Leute hineingezogen werden in einem Krieg. Das wollen die auch nicht. Saudis auch nicht. Und insofern, ich glaube, es geht darum, jetzt zu sehen, was in den nächsten Tagen passiert. Wer schlägt was vor? Ohne dass die Iraner irgendwie das Gefühl haben, sie müssen nochmal beweisen, dass die handlungsfähig sind.
Professor Jackson Janes, ehemaliger Präsident für zeitgenössische Deutschlandstudien an der Johns Hopkins University in Washington. Vielen Dank für das Gespräch. Sie hören H2 der Tag, schnell noch tanken, Eskalation am Golf haben wir unsere Sendung überschrieben. Und da schauen wir vom nahen Mittleren Osten nochmal nach Kalifornien, zusammen mit Upton Sinclair, in dessen gleichnamigen Roman das Öl die Hauptrolle spielt. Gerade ist in Kalifornien ein Bohrturm errichtet worden und er bringt jede Menge Rummel.
Dann geschah etwas Merkwürdiges. Es kamen schwer beladene, sorgfältig mit Planen abgedeckte Lastwagen. Alle, die mit dem Unternehmen zu tun hatten, waren mit Geld oder mahnenden Worten zu Stillschweigen verpflichtet worden. Doch während sich die Lastwagen unter Motorengeheul bergauf mühten, hatten ein paar kleine Jungen unter die Planen gelugt und berichteten nun von großen, gekrümmten Metallplatten mit Schraubenlöchern am Rand. Das konnten nur Tanks sein. Was all das zu bedeuten hatte, war klar. Erkundung Nummer 1 war auf Ölsand gestoßen. Auf dem ganzen Berg erblühten Werbetafeln und Immobilienmakler strömten auf das Feld. Ein magisches Wort war das jetzt, nicht mehr Kohlacker oder Zuckerrübenfeld, sondern das Feld. Spekulanten schlugen Zelte auf oder machten Geschäfte in ihren am Straßenrand geparkten, mit Transparenten geschmückten Autos. Es war den ganzen Tag über ein Kommen und Gehen. Die Menschen strömten in Scharen herbei, starrten zum Bohrturm hinauf und lauschten dem monotonen Mahlen des schweren Bohrers, der sich den ganzen Tag drehte. Um-bum, 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 unterbrochen nur vom Puff-Puff der Antriebsmaschine. Zutritt verboten. Ja, auch ihnen stand auf einem Schild, das nicht zu übersehen war. Und dann ließ sich plötzlich nichts mehr geheim halten. Buchstäblich alle Welt erfuhr davon. Telegraph und Überseekabel trugen die Nachricht in die entlegensten Winkel der Zivilisation. Das Feld Prospect Hill war der bedeutendste Ölfund in der Geschichte Südkaliforniens. Das gesamte Erdinnere schien aus diesem Loch bersten zu wollen. Es brüllte und rauschte wie am Niagara. Dann schoss eine schwarze Säule in die Luft. 200 Fuß, 250, genau wusste es niemand. Und fiel donnernd auf die Erde zurück. Eine dicke, schwarze, schlammige, glitschige Flüssigkeit.
Die ersten Ölfelder werden entdeckt in Südkalifornien und die Familie Ross schwatzt später ahnungslosen Farmern ihr Land ab. In Upton Sinclairs Roman Öl. Zurück zum Angriff auf die saudische Ölproduktion, der zeigt, dass offenbar immer mehr halbautomatisierte Waffensysteme zum Einsatz kommen. Im Bereich der unbemannten Flugkörper etwa wurden da in den vergangenen Jahrzehnten große Fortschritte gemacht. Die Geräte wurden immer kleiner, immer günstiger und leichter zu bedienen. Es gibt Hightech-Technologie, die kann mithilfe von künstlicher Intelligenz sogar selbstständig ihr Ziel festlegen und auslöschen. Im Werbevideo von Lockheed Martin jedenfalls werden da große Versprechungen gemacht.
No matter the mission, no matter the team.
Was auch immer die Mission ist, autonome Systeme sind überall. Sie ermöglichen Menschen und Maschinen, das zu tun, was sie am besten können. Vom Ozean bis zum Weltall realisieren wir eine neue Vision für autonome Systeme. Komplett integriert, vertrauenswürdig, verlässlich. Lockheed Martin glaubt an eine Zukunft, die von autonomen Systemen angetrieben wird, die Menschen in Sicherheit bringt, die Welt sicherer macht und Leute nach Hause bringt. Immer und überall. Everywhere,
every time. So wirbt der Rüstungskonzern Lockheed Martin für seine Produkte mit künstlicher Intelligenz. Zu sehen sind Schiffe, selbstfliegende Hubschrauber, Unterwasserdrohnen und eine Soldatin, die ihren Sohn auf den Arm nimmt. Künstliche Intelligenz ist das neue Inwort der Rüstungsbranche. Paul Scharre vom Center for New American Security hat sich intensiv mit dem Thema beschäftigt.
Wenn wir über künstliche Intelligenz sprechen, dann denken wir an eine Allzwecktechnologie wie Elektrizität, Verbrennungsmotoren oder Computer. Genauso wie wir überall Strom haben, wird künstliche Intelligenz überall eingebettet sein, auch in die Kriegsführung. Hier hat sie viel Potenzial für Dinge, die vielleicht banal und langweilig sind, aber wichtig. Dinge wie eine bessere Logistik, weniger Verbrauch. Das meiste, was Militärs tun, ist, Dinge von A nach B zu bringen.
In der militärischen Logistik helfen autonome Systeme genauso wie im zivilen Leben bei Paketdiensten oder Taxifahrten. Autonome Fahrzeuge oder Lieferdrohnen, das alles interessiert auch die Militärplaner. Die US-Marine testet zum Beispiel Schiffe, die autonom schwimmen können. Für die Luftüberwachung werden Drohnen getestet, die in Gruppen ausschwärmen und selbstständig bestimmte Ziele überwachen können. Gegen manche dieser Forschungen hat auch Mary Wareham von der Kampagne gegen Killerroboter nichts einzuwenden.
Niemand in der Kampagne redet davon, dass wir dem Militär Roboter oder autonome Systeme wegnehmen wollen. Wir hören viel von autonomen Systemen, die hilfreich sein können bei den schmutzigen, langweiligen, gefährlichen Aufgaben im Krieg. Schiffe reinigen, Bomben entschärfen.
Wache stehen zum Beispiel. Langweilig und ermüdend für den Menschen. Im entscheidenden Moment aber wichtig, wenn es zu einem Angriff kommt. Südkorea hat deshalb ein System entwickelt, das die Grenze zu Nordkorea überwacht. Es kann in bis zu 3 Kilometer Entfernung einen Menschen aufspüren und Bewegungen an der Grenze registrieren. Das System ist mit Schusswaffen ausgerüstet, allerdings meldet es erst einem diensthabenden Soldaten, was es registriert hat, und wartet auf dessen Schießbefehl. Vielen Kritikern aber bereitet schon das Sorgen. Denn es ist nur noch einen Schritt davon entfernt, das System selbst entscheiden zu lassen, ob es das Feuer eröffnet. Mary Wareham sagt,
was uns die meisten Sorgen bereitet, sind vollständig autonome Systeme, die Ziele selbst sammeln und auswählen. Im Hinblick darauf denke ich nicht, dass wir jetzt schon irgendetwas Kampfroboter nennen können.
Tatsächlich ist ein neuer Wettlauf entstanden. Alle großen Militärnationen arbeiten mehr oder weniger offen an autonomen Systemen, die immer weniger menschlichen Einfluss benötigen oder erlauben.
Mark Engelhardt und Jan Bösche berichteten. Es gibt da also 2 Entwicklungen. Hochtechnisierte autonome Systeme, die zu Tötungsmaschinen der Zukunft werden könnten. Und auf der anderen Seite Drohnen, die man ganz simpel im Vergleich dazu per Smartphone steuern kann. Frank Sauer ist Politikwissenschaftler an der Universität der Bundeswehr in München. Guten Abend.
Hallo, ich grüße Sie.
Herr Sauer, Sie sagen, es ist nicht hundertprozentig klar, ob das Drohnen waren bei dem Angriff auf die saudische Ölproduktion. Es konnten auch Marschflugkörper gewesen sein. Was macht Sie da stutzig?
Ja, Sie haben recht. Also zu Beginn war es tatsächlich so, dass als die ersten Informationen aufkamen, es hieß, dass die Houthi-Rebellen sich dazu bekannt hätten, diesen Angriff also mit Drohnen durchgeführt zu haben. Inzwischen sind allerdings eine ganze Reihe von Indizien aufgetaucht, beispielsweise das Wrack eines Marschflugkörpers in der Wüste und auch diverse andere Überlegungen, die unter anderem mit der Reichweite der zur Verfügung stehenden Waffen zu tun haben, die nahelegen, dass es eben doch auch Marschflugkörper gewesen sein könnten. Unsicher ist natürlich nach wie vor, wer genau dahinter steckt. Also da wage ich auch zum jetzigen Zeitpunkt mit Blick auf die existierende Informationslage keine abschließende Bewertung.
Drohnen waren ja in der Vergangenheit vor allen Dingen in den Schlagzeilen, als zum Beispiel der Londoner Flughafen Gatwick wegen eines Drohnenalarms vor den Weihnachtsferien geschlossen werden musste. Ungefähr 1000 Flüge mit 140.000 Passagieren fielen aus. Wir kennen sie also vor allen Dingen aus dem zivilen Bereich. Seit wann werden Drohnen militärisch genutzt?
Oh, da können Sie gerne 100 Jahre zurückgehen. Also da können Sie ohne Probleme bis in den Ersten Weltkrieg zurückgehen. Da gab es den sogenannten Kettering-Bug, den die Briten damals entwickelt haben. Also so die erste Überlegung, im Prinzip Flugzeuge fliegen zu lassen, ohne Pilotin, Pilot an Bord und die fernzusteuern und ähnliches. Das hat allerdings überhaupt nicht verfangen. Und Drohnen waren eigentlich im Laufe des 20. Jahrhunderts in der Regel Zielscheiben. Also Flugkörper, die man hat fliegen lassen und dann hat man drauf geschossen als Zielübung. Und erst so in den 60er Jahren im Vietnamkrieg wurden sie zum ersten Mal wirklich militärisch sinnvoll so genutzt für Aufklärungszwecke und gegen Ende des Jahrhunderts dann mit der gesamten digitalen Technologie, ja, wurden sie richtig militärisch wertvoll und haben dann diese große Wende eingeleitet, die wir heute beobachten, nämlich dass fast 100 Militärs der Welt inzwischen Drohnenprogramme haben und weit über 30 bewaffnete Drohnen fliegen und so weiter.
Was sind das dann für militärische Drohnen? Einfach Geräte, die man sich dann aus dem Internet bestellt und noch ein bisschen pimpt?
Nee, also militärisch können Sie sich vorstellen, gibt es fast jede Größe. Also das ist so von Kolibri groß, eine Drohne, die können Sie von der Hand starten lassen, um vielleicht nur mal über eine Mauer zu schauen oder um eine Ecke. Also von sehr, sehr klein bis sehr, sehr groß. Also das wäre dann so die Größe quasi ziviles Flugzeug, mit dem man in Urlaub fliegt. Alles gibt es und in allen Größen und auch dazwischen und sowohl als Flugzeug als auch irgendwie als Helikopterkonstruktion. Und dazu gibt es natürlich noch die ganzen zivilen Drohnen und die Hobbydrohnen, die wir vielleicht uns einfach irgendwie im Internet bestellen und damit dann ein bisschen im Park rumfliegen.
Schlimmstenfalls geraten solche Drohnen in die Hände von Terroristen. Auch ISIS und Al-Qaida haben Drohnen in mehreren Fällen bereits erfolgreich als Waffen eingesetzt. Könnte man da solche Drohnen theoretisch auch abfangen?
Natürlich, also man kann diese Drohnen abfangen. Das ist auch ein Feld, in dem sehr, sehr viel geforscht wird und in dem sehr, sehr viel Aktivität herrscht. Also beispielsweise in Hessen gibt es eine Firma D-Drone in Kassel, die Weltmarktführer ist fast im Aufspüren kleiner Drohnen und im Ausschalten dieser Systeme. Da gibt es auch wieder ganz verschiedene Varianten. Also erstmal muss ich rausfinden, ist eine Drohne in der Nähe? Das kann man natürlich mit Radar tun, so wie man es vielleicht früher mit Flugzeugen und so gemacht hätte. Aber da gibt es auch noch mehr Möglichkeiten. Beispielsweise kann man lauschen und das typische Geräusch einer Drohne identifizieren. Und dann gibt es verschiedene Varianten, diese Drohne handlungsunfähig zu machen. Man kann die Funkverbindung unterbrechen, die Drohne zur Landung zwingen oder sie vielleicht sogar mit Mikrowellen oder Lasern beschießen. Es gab sogar Versuche, Adler abzurichten, die die Drohnen aus der Luft sich schnappen und auf den Boden holen und zerhacken.
Das dürfte militärische, eigentlich überlegene Armeen in große Probleme bringen, vor große Schwierigkeiten stellen, weil die ja nicht gleichzeitig alles überwachen können.
Ja, das ist vollkommen richtig. Also die US-Streitkräfte, die Landstreitkräfte, also die Marines und die Army, denken schon seit längerem mit großer Sorge darüber nach, dass eigentlich ihre an sich seit Jahrzehnten bestehende Luftüberlegenheit durch diese vielen, vielen neuen, großen wie kleinen Systeme bedroht ist. Und deswegen wird zurzeit eben sehr, sehr viel auch entwickelt und beschafft in Richtung neuer Abwehrsysteme gegen Drohnen. Also man will natürlich nicht mit großen Abfangraketen, die man verwenden würde für hochfliegende Flugzeuge, auf solche kleinen Drohnenschwärme schießen, weil es erstens natürlich kostentechnisch Unsinn ist, eine millionenteure Rakete zu verschießen für eine vielleicht 300-Euro Hobbydrohne, die da irgendwie angeflogen kommt und vielleicht möglicherweise trotzdem Schaden anrichten kann und weil es möglicherweise ineffektiv ist, sondern man denkt eben dann drüber nach, kann man vielleicht mit Mikrowellen oder mit Lasern sehr viel schneller und kostengünstiger solche Schwärme, insbesondere aus kleinen und billigen Drohnen, bekämpfen. Also das ist eine Sache, die zurzeit sehr intensiv diskutiert wird.
Das soll ja nun nicht die erste Attacke gewesen sein, die den Houthis zugeschrieben wird oder dem Iran und die mit Drohnen ausgeführt worden sein könnte als Vergeltung für die Bombenangriffe saudischer Kampfflieger im Jemen. Im Mai wurden zwei Ölpumpstationen in der Nähe von Riad attackiert. Und im Juni ein Angriff auf einen Flughafen in einer Stadt im Südwesten Saudi-Arabiens. Nimmt das also zu im nahen Mittleren Osten, Drohnen als Angriffswaffe?
Mit Sicherheit. Und das ist eigentlich auch das, was die Friedensforschung und die Konfliktforschung schon seit Jahren vorausgesagt hat. Es war eigentlich relativ klar, dass diese Technologie vergleichsweise simpel ist, sich sehr schnell in alle möglichen Richtungen verbreiten wird. 100 Länder, die über Drohnen verfügen, also militärische Drohnenprogramme, 34 zum jetzigen Zeitpunkt, die bewaffnete Drohnen operieren und natürlich zahlreiche auch nichtstaatliche Akteure. Also nicht nur die Houthi-Rebellen, auch Hezbollah und andere. Und es ist sehr, sehr schwierig natürlich jetzt, nachdem diese Verbreitung im Prinzip schon stattgefunden hat, da noch irgendwie regulierend einzuwirken. Was die Verbreitung dieser unbemannten Waffensysteme angeht, ist aus meiner Sicht weitestgehend das Kind inzwischen schon in den Brunnen gefallen.
die Houthi nennen Drohnen inzwischen ihre Luftwaffe. Sie werden auch als Kalaschnikows der Lüfte bezeichnet. Das ist wohl die Zukunft. Frank Sauer, Politikwissenschaftler von der Universität der Bundeswehr. Dankeschön. Heute ist mit Öl viel Unheil verbunden. In den Pionierjahren in Kalifornien, von denen wir vorhin schon hörten, bedeutete Öl aber vor allen Dingen Hoffnung und Verheißung auf Geld und Reichtum. Ein regelrechter Ölrausch ist ausgebrochen.
Immer mehr Menschen drängten heran. Männer klappten die Wagendächer zurück, stellten sich auf die Sitze und hielten bei Sternenlicht Versteigerungen ab. Parzellen wurden zu fabelhaften Preisen angeboten und manchmal auch gekauft. Pachtverträge offeriert, Firmen gegründet, Anteile verkauft. Handelspartner bahnten sich einen Weg durch die Menge, bis sie auf der Windseite in sicherer Entfernung standen, sodass sie ein Zündholz anreißen, dem anderen ins Gesicht blicken und eine Notiz mit dem Inhalt ihrer Vereinbarungen kritzeln konnten. Fast die ganze Nacht hindurch wurden solche Geschäfte gemacht. Unterdessen schufteten die Arbeiter wie wahnsinnig, um den aus dem Bohrloch sprudelnden Schwall zu stoppen. Sie stolperten hierhin und dorthin, halb blind von der schwarzen Gischt, fanden nirgendwo Halt, konnten sich nirgendwo anklammern, denn alles war glitschig und troff von Öl. Im Dunkeln umhertastend mühten sie sich ab, und nur das Gebrüll des Ungeheuers, seine Schläge auf ihren Körper, sein Spucken in ihr Gesicht verriet ihnen, wo es war. Sie arbeiteten mit Volldampf, denn es waren hohe Belohnungen ausgesetzt, $50 für jeden, wenn sie die Flut vor Mitternacht stoppten, 100, wenn es ihnen vor 10 Uhr gelang. Niemand vermochte auszurechnen, welche Reichtümer dieses Ungeheuer vergeudete. Bestimmt waren es pro Minute Tausende von Dollar. Mr. Culver, der sich persönlich ins Zeug legte, zerriss es bei seinen verwegenen Bemühungen beide Trommelfelle. »Der hat versucht, das Loch mit seinem Kopf zu stopfen«, sagte ein Arbeiter mitleidlos. Außerdem stellte der Eigentümer in den folgenden Wochen fest, dass er insgesamt 42 Schadensersatzklagen am Hals hatte, wegen ruinierter Häuser, Kleider, Hühner, Ziegen, Kühe, Kohlköpfe, Zuckerrüben und Automobile, die auf den allzu gut geschmierten Straßen in den Graben geschlittert waren.
Aus Upton Sinclairs Roman »Öl«. Die Angriffe in Saudi-Arabien sollen jetzt von internationalen Ermittlern untersucht werden. Sie zeigen nicht nur, wie verwundbar Saudi-Arabien ist und wie schutzlos gegenüber potenziellen Drohnenangriffen, sondern auch, wie schutzlos die Ölwirtschaft insgesamt dasteht. Sollten die Reparaturen lange dauern und davon ist auszugehen, wollen die Saudis die Produktion drosseln und ihre Reserven anzapfen. Das Königreich hat 5 unterirdische Depots. Auch die USA würden das tun, denn auch wenn man bei den aktuellen Klimadebatten hierzulande und Protesten einen anderen Eindruck bekommen könnte, die weltweite Energieversorgung hängt nach wie vor fest am Öl.
Mehr als 4 Milliarden Tonnen Öl werden nach Statistiken weltweit jedes Jahr gefördert, damit die Wirtschaft auf Touren läuft. Öl bestimmt den Alltag, doch der fossile Rohstoff ist auch endlich. Darauf hat Klaus Töpfer, damals in seiner Funktion als Direktor des Umweltprogramms der Vereinten Nationen, schon 2010 hingewiesen.
Eine Welt, die bald 9 Milliarden Menschen tragen will, die alle Energie dringlich brauchen, um wirtschaftliche Entwicklung zu ermöglichen, die wird sich nicht mit fossilen Energieträgern alleine abgeben können. Es geht einfach nicht auf. Sie werden Versorgungsengpässe bekommen, sie werden Preisprobleme bekommen, sie werden Kampf um den Zugang zu solchen Ressourcen nicht ausschließen können.
Engpässe wie jetzt nach den Angriffen auf 2 saudische Raffinerien, Kämpfe wie etwa die Invasion der USA im Irak 2003 wegen großer Ölreserven. In spätestens 200 Jahren könnten die Erdölreserven nach aktuellen Prognosen ausgeschöpft sein. Und dann? Jörg Rotärmel vom Verband der Chemischen Industrie.
Wir setzen inzwischen schon zu über 10% sogenannte nachwachsende Rohstoffe ein. Also Rohstoffe, die aus Biomasse gewonnen werden, von Fetten und Ölen über Zucker zu Zellulose, alles Mögliche, was die Natur so bietet. Das wird auch heute schon bereits eingesetzt mit steigender Tendenz.
Vor allem die rasant wachsenden Schwellenländer setzen aber weiter auf Erdöl. Zu teuer sind im Vergleich dazu noch die alternativen Energiequellen. Umso wichtiger ist es, den Ölmarkt stabil zu halten. Dafür sollen Zusammenschlüsse wie die OPEC sorgen, eine Organisation von erdölexportierenden Ländern. Doch die büßt immer mehr an Wichtigkeit ein, sagt etwa auch der Wirtschaftsexperte Abdallah Al-Khattar.
Was die OPEC anbelangt, die Organisation hat ihre Vision, allgemeine Strategie und ihre Rolle für die ölproduzierenden Staaten verloren. Früher schützte das Kartell die Mitgliedstaaten. Jetzt steht es unter dem Einfluss der Blockadeländer und der politischen Krisen von Trump.
Der Ölmarkt ist diverser geworden und flexibler. Die Abhängigkeiten von einem einzelnen Produzenten sind dadurch aus Sicht von Beobachtern kleiner geworden. Vor allem die Rolle der USA ist in den vergangenen Jahren gewachsen. Durch die Weiterentwicklung des sogenannten Frackings wird in den Vereinigten Staaten inzwischen täglich im weltweiten Vergleich das meiste Öl gefördert. Das hat das Gleichgewicht verändert, der US-Energieforscher Christopher Nittel.
The fracking revolution has completely transformed it.
Die Fracking-Revolution hat die Geopolitik im Energiesektor komplett umgekrempelt. Die OPEC hat deutlich an Einfluss verloren, denn ihr Anteil an der weltweiten Ölgewinnung ist gesunken.
Der Markt verändert sich, es gibt immer mehr Abnehmer und gleichzeitig sinken die Bestände immer weiter. Die Welt ist wohl noch jahrzehntelang vom Öl abhängig, auch wenn es Zeichen für eine historische Wende gibt. Eine Wende, mit der sich die globale Wirtschaft verabschieden würde, von der Abhängigkeit von fossilen Energieträgern wie Öl, Gas oder Kohle. Fatih Birol, heute Direktor und damals Chefökonom der Internationalen Energieagentur in Paris.
Wir dürfen nicht bis zum letzten Tropfen warten und dann mit Veränderungen beginnen. Ich sage gern, weg vom Öl, bevor das Öl weg ist.
Elektromobilität, neue chemische Verfahren, regenerativer Strom. Auf all das hoffen die Experten der Energieagentur in Zukunft, damit die Rolle und die Wichtigkeit des Rohöls immer kleiner wird.
Aydoğan Makasci. Die Welt hängt also nach wie vor am Öl, auch am saudischen. Wir hier in Europa weniger als die Verbraucher in Asien. Drei Viertel des schwarzen Goldes, das vergangenes Jahr die Straße von Hormuz passierte, war für Asien bestimmt, davon wiederum das meiste für China. Dazu noch eine Zahl. Vier Fünftel der weltweiten Nachfrage werden trotz immer mehr Wind- und Solaranlagen auch heute noch durch Kohle, Öl und Gas gedeckt. Und entgegen der früher vorherrschenden Meinung gehen die weltweiten Ölreserven auch nicht zur Neige, wie gerade bei Klaus Töpfer gehört, sondern sind fast dreimal so hoch wie 1980, vor allen Dingen durch neue Fördertechniken und den Schieferölboom in den USA. Professor Frank Umbach ist Politologe am European Center for Energy and Resource Security am King's College in London. Guten Abend.
Ja, guten Abend.
Herr Professor Umbach, wenn wir doch eigentlich gar nicht so wenig Öl haben auf der Welt, ist das nicht völlig übertrieben, jetzt dramatische Verhältnisse zu beschwören, die am Ende vielleicht sogar einen Militärschlag rechtfertigen müssen?
Nun, diese Dramatik resultiert sicherlich aus mehreren Faktoren. Auf der einen Seite, das ist ja schon angedeutet worden, ist der Ölverbrauch heute zwar größer als etwa vor 10 Jahren. Auf der anderen Seite ist die Weltwirtschaft aber weit weniger abhängig. Und hinzu kommt, auch das ist bereits angesprochen worden, dass Saudi-Arabien ja keineswegs mehr der weltgrößte Rohölproduzent ist, sondern diese Rolle haben inzwischen die USA abgenommen und die Bestände und auch die Langlebigkeit oder die lange Verfügbarkeit von Rohöl wird heute vor dem Hintergrund deutlich höher bewertet als etwa vor 5 oder vor 10 Jahren. Aber was natürlich in gegenwärtig eine Rolle spielt und was diese Preissprünge natürlich auch ausmacht, das hat sehr viel natürlich auch mit Spekulationen zu tun und natürlich der Frage, wird es eine weitere Eskalation dieses Konfliktes mit den USA und mit Saudi-Arabien geben, dann natürlich wäre die Weltrohölversorgung weitaus kritischer betroffen, als sie gegenwärtig objektiv der Fall ist.
Können wir in Europa dann nun sagen, das Problem trifft ja vor allem andere, in Asien wie gesagt, wo das meiste saudische Öl hingeht. Wir hier in Europa importieren weniger als 2% aus Saudi-Arabien oder holt uns das durch allgemeine Preisaufschläge und Warenverteuerungen dann indirekt doch wieder ein?
Es ist eher das Letztere. Man darf ja nicht vergessen, dass Rohöl nach wie vor der wichtigste Brennstoff weltweit ist. Insbesondere der Transportsektor ist zu mehr als 90% abhängig. Wir haben aber nach wie vor auch starke jährliche Zuwächse an Rohölverbrauch durch die petrochemische Industrie. Das wird sich auch über die nächsten 10 Jahre zumindest gerade im petrochemischen Bereich wohl kaum verändern. Vor dem Hintergrund bleibt die Situation sicherlich brisant, auch deswegen, weil Saudi-Arabien erstens der weltbilligste Förderer von Rohöl ist. Und wenn der ausfällt, schlägt das auf die Preise weitaus mehr durch als bei anderen. Zweitens kommt natürlich noch hinzu, auch Saudi-Arabien hat die größten sogenannten Spare Reserves, das heißt die Reservekapazitäten, die kurzfristig bei zum Beispiel geopolitischen Konflikten mobilisiert werden können. Die sind insofern zwar auch betroffen, aber eben nicht so sehr. Hinzu kommt die strategische Erdölbevorratung. Das betrifft auch Saudi-Arabien, aber eben auch hier in Europa und den USA. Wir haben Bestände für solche Notfälle über 90 Tage, sodass, wenn dieser Konflikt nicht weiter eskaliert, die Preise sich auch relativ schnell möglicherweise wieder stabilisieren dürften.
Wenn er nicht weiter eskaliert. Vorhin zu Beginn unserer Sendung haben wir gehört, die Lage sei so gefährlich wie vor Beginn des Zweiten Weltkriegs. Denken Sie das auch? Also immerhin hat der einflussreiche republikanische Senator Lindsey Graham auf Twitter vorgeschlagen, Teheran mit US-Angriffen auf iranische Ölanlagen zu bestrafen, also Vergeltung.
Also ich denke, es ist deswegen besonders brisant, weil in den letzten Wochen eigentlich von Donald Trump eher die Hand ausgestreckt worden ist. Sein größter Scharfmacher, nämlich der nationale Sicherheitsberater Bolton, war ja sozusagen eher gefeuert worden, auch wegen Kontroversen bei gerade des Iran-Konfliktes. Und insoweit ist diese ausgestreckte Hand der letzten Wochen von Donald Trump von den Hardlinern auf der iranischen Seite nicht aufgenommen worden. Und sie haben sozusagen mit diesen Angriffen, die offensichtlich auch zeitlich sehr koordiniert worden waren und deswegen spricht wenig dafür, dass es sozusagen nur die Houthi-Rebellen waren, ganz bewusst eine Eskalation herbeigeführt, sodass sich offensichtlich auf der iranischen Seite die Hardliner durchgesetzt haben und wenig Interesse haben an einer diplomatischen Lösung. Und das wiederum lässt befürchten, dass eine weitere Eskalation tatsächlich nicht ausgeschlossen werden kann. Und um nochmal zurückzukommen auf den Preis, wir haben ja im Moment sozusagen eine weltwirtschaftliche Situation, die schon brisant ist. Und da sind natürlich solche Preisaufschläge oder Eskalationen noch etwas anderes, als wenn die Weltwirtschaft in einem stabilen und gesunden Zustand wäre.
Ein Rückschlag dürfte das auch sein für den saudischen Kronprinzen. Über seinen Gesichtsverlust haben wir vorhin schon gesprochen, aber da ist ja auch noch der geplante Börsengang des Ölkonzerns Aramco, der sollte der größte aller Zeiten werden. 100 Milliarden Dollar in die Kasse spülen, die Salman braucht, um sein Reformprogramm umzusetzen, die Vision 2030, um die Abhängigkeit der Volkswirtschaft vom Ölexport zu verringern. Was wird jetzt daraus?
Das ist sicherlich eine gute Frage. Ich glaube nicht, dass der Börsengang im Moment bereits völlig abgesagt worden ist. Er wird möglicherweise auch etwas sich verzögern. Natürlich ist im Moment höchst fragwürdig, ob dieser Preis, der an sich schon im Vorfeld eher unsicher war, dass er tatsächlich erzielt werden kann. Der ist vor diesem geopolitischen Hintergrund natürlich noch fraglicher geworden. Und damit wiederum wird natürlich auch stellen sich auch Fragezeichen hinter der Reformvision 2030 und damit sozusagen auch die Möglichkeit Saudi-Arabiens, seine eigene Wirtschaft zu diversifizieren, um eben weniger von Öl abhängig zu sein und die Wirtschaft auf eine eher nachhaltige Entwicklung auch weg von diesem fossilen Brennstoff in einer längerfristigen Perspektive zu basieren.
Das Beispiel Saudi-Arabiens zeigt, da könnten es ein paar Rebellen in der Hand haben, eine Weltwirtschaftskrise auszulösen. Ob das passiert, ist unklar, aber die theoretische Möglichkeit dazu gibt es jedenfalls. Was lehrt uns das? Wie müssen sich europäische Staaten außenpolitisch aufstellen, um der Energiesicherheit Rechnung zu tragen?
Nun, zum einen glaube ich nicht, dass es die Houthi-Rebellen waren. Ich habe eben schon darauf hingewiesen, dass es offensichtlich eine zeitnahe Koordination von mehreren Angriffen auf mehreren Infrastrukturen gab. Das spricht eindeutig gegen die sogenannten Houthi-Rebellen. Dahinter steht eher tatsächlich der Iran, der dies strategisch koordiniert hat. Es ist nach wie vor unsicher, ob nicht auch im größeren Maße sogar Marschflugkörper eingesetzt worden sind. Das alles sozusagen wird im Moment noch untersucht. Aber für die Europäer stellt sich da tatsächlich die Frage, inwieweit sie die Rohstoffversorgungssicherheit auch mit Blick eben selbst auf die Ölversorgung nicht noch einmal überdenken müssen. Und wir haben ja ohnehin eine Frage der sogenannten Lastenteilung, der größeren Übernahme von außen- und sicherheitspolitischen Interessen. Wir haben die letzten Wochen die Situation eben gehabt, dass Deutschland sich nicht beteiligen wollte an Schiffspatrouillen. Das halte ich eher für politisch kurzsichtig, denn wenn deutsche Schiffe auch betroffen sind von solchen Angriffen, sei es auch nur Kollateralschäden, dann bleibt Deutschland nichts anderes übrig, als die USA um Hilfe zu rufen, während der amerikanische Hilferuf seinerzeit von Deutschland abgelehnt worden ist. Das kann Deutschland zwar nicht alleine, deswegen brauchen wir auch eine gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik der EU. Das alles wird aber nicht alleine nur diplomatisch erfolgen müssen. Das heißt, die Europäer, auch die Glaubwürdigkeit der europäischen Diplomatie hängt natürlich auch von Hardware ab, sprich von militärischen Fähigkeiten, gekoppelt mit diplomatischen Initiativen. Nur das ist für die Region selbst, auch aus Sicht Saudi-Arabiens oder der kleineren Golfstaaten, letztendlich entscheidend. Und Europa wird dies tun müssen, im Sinne seiner eigenen außen- und sicherheitspolitischen Interessen in dieser Region zu wahren.
Professor Frank Umbach vom King's College in London haben Sie. Vielen Dank. Das war HR2 Kultur der Tag. Schnell noch tanken, Eskalation am Golf. Am Mikrofon verabschiedet sich Barbara Pirot.